Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute soll es um Ostern gehen. Denn Ostern ist das wichtigste christliche Fest. Hoffentlich sage ich nichts Falsches. Der Höhepunkt des Kirchenjahres. Was kaum einer weiß, weil immer alle denken, Weihnachten ist das wichtigste Fest. Es ist Ostern. Und in diesem Jahr ist Ostern ja noch deshalb ein besonderes Datum, weil sich irgendwie alle auf diesen Moment gesehnt haben, weil das auch in der Corona-Pandemie immer so dieser Moment war, wo viele Politiker gesagt haben, nach Ostern, da geht das Leben wieder los. Da liegt so ein Heilsversprechen drin, was die Kirche sowieso gibt nach Ostern. Und darüber möchte ich heute sprechen, mit keinem Geringeren als dem Hauptpastor des Hamburger Michels. Alexander Röhler ist da freue ich mich sehr. Wir sprechen natürlich auch über Ostern, aber auch über Corona, über die Kirche in Zeiten von Corona. Und vor allen Dingen, Herr Röhler, Sie müssen uns heute teilhaben lassen an Ihrem Optimismus. Ich glaube, ich kenne in Hamburg keinen Menschen, der in welcher Lage auch immer so optimistisch ist. Sie, auch sind Sie nach wie vor?
Ja, natürlich. Also ich will nicht sagen, dass Corona in irgendeiner Form spurlos an mir vorübergegangen ist, aber ich finde, nach vorne zu gucken und zu sagen, ich habe irgendein Ziel und dieses Ziel heißt wieder öffnen, dieses Ziel heißt wieder Dinge machen dürfen, die wir bisher in den letzten Monaten nicht haben machen dürfen, das finde ich eigentlich so ein tolles Ziel, dass ich mich darauf freue, eher als dass ich darüber klage, was jetzt alles hinter mir liegt und hinter den meisten Menschen, die Corona erlebt und erlitten haben.
Man hat schon gute Laune, wenn man allein ihre Stimme hört. Wir fangen aber erstmal an, so ein bisschen Kirchen theoretisch nicht, aber für viele wissen das nicht. Ostern. Warum ist Ostern das wichtigste Fest? Warum nicht Weihnachten? Warum nicht Pfingsten? Und wie hängt das eigentlich alles zusammen?
Ja, es gehört schon, ich könnte jetzt ein stundenlanges Kolleg darüber genau. Halten, das will ich nicht machen, ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Ostern ist das wichtigste Fest, weil Ostern in christlicher Überzeugung die Überwindung des Todes ist. Und das ist das, was alle Menschen erleiden müssen am Ende des Lebens. Und die Frage, was kommt danach, ist eine Frage, die Menschen jahrtausende lang schon beschäftigt hat, wenn wir alte Kulturen auch lange vor dem Christentum angucken. Und diese Botschaft, dass der am Kreuz gestorben ist, und da ist die christliche Überzeugung, dass Christus am Kreuz gestorben ist, nicht für sich und nicht, weil er was verbrochen hatte, sondern er ist am Kreuz gestorben für die Menschheit. Das ist die christliche Botschaft. Und Gott hat ihn in diesem Tod nicht gelassen, sondern hat ihn aus dem Tod in ein neues Leben berufen. Das ist nicht Wiedererweckung im Sinne von, er lebt jetzt weiter. Mhm. Das ist auch deutlich an den Osterbotschaften der Bibel. Die widersprechen sich nämlich zum Teil. Da steht zum einen mal drin, dass Jesus Hunger hat und er bittet seine Jünger um ein bisschen Bratfisch als Auferstandener. Also er isst dann ein Stück Bratfisch und sagt, ich bin doch kein Geist und ein Geist hat keinen Hunger. Und andererseits kann er aber durch Türen gehen. Und einerseits sagt er zu Thomas, fass in meine Wunden. Und zu Maria Magdalena sagt er, fass mich nicht an. Also es bleibt in dieser Ambivalenz. Was ist das eigentlich, dieses neue Leben? Und dieses neue Leben, sagt er, ist allen Menschen verheißen. Und darum ist Ostern der höchste Feiertag, dass es hinter der Grenze des Todes weitergeht.
Und das ist jetzt ein Zufall natürlich, aber es ist normal im christlichen Glauben so, es beginnt eine Fastenzeit, eine ist auch eine Leidenszeit bis Ostern. Kommt das Fasten vom Leiden?
Das Fasten ist besonderer Verzicht und ist ein Mitleiden.
Mitleiden,
das ist
genau.
Die Idee an dieser ganzen Geschichte. Wobei eben eigentlich fängt Ostern schon mit Aschermittwoch an. Also wir sind auch jetzt immer noch, oder eigentlich schon, in einer österlichen Zeit. Die Katholiken machen das sehr schön. Die nennen diese Zeit österliche Bußzeit.
Ja.
Da ist beides mit drin. Und das heißt, Ostern ist das Ziel schon seit Aschermittwoch. Und diese Zeit ist vorgeschaltet als eine Besinnungszeit, als eine Vorbereitungszeit. So wie wir Urlaub vorbereiten. Der Urlaub ist das Schöne, aber wir müssen vorher Koffer packen. So ist und daran denken, dass Dinge richtig sind für den Urlaub. So ist das auch hier an dieser Stelle.
Aber das heißt auch tatsächlich, dass die Vorbereitungszeit auf dann das Schöne, das kommt. Dann wird so ganz platt gesagt, ab Ostern wird alles gut.
Es wird nicht alles gut, es wird alles fröhlicher, es wird heller, es wird lichter, es geht nach draußen. Goethe hat das schon ganz schön erfasst in seinem Osterspaziergang im Faust. Also dieses vom Eise befreit sind Strom und Bäche, dieses spürbar Aufbrechen der Natur, das spürbar Herausgehen aus den Häusern. Ich finde das in diesem Jahr besonders entscheidend, wo
Absolut.
Wir so eingebunden waren, an unsere Häuser niemanden treffen durften, bleiben Sie zu Hause, verreisen Sie nicht, das war ja die Botschaft der letzten Monate. Und dieser Osterspaziergang schon bei Goethe ist ja wie so ein Aufbruch aus diesem und ich glaube, Ostern könnte dies Jahr sowas werden, ich hoffe es jedenfalls.
Ich finde auch, wenn man bisher nicht geglaubt hätte, dann wäre jetzt doch das Jahr, wo man sagt, guck mal, es geht ja alles auf, es geht zusammen die Jahreszeit, es geht zusammen das, was die Christen glauben und es geht jetzt auch zusammen, was wir tatsächlich in der Realität erleben und uns hoffen, dass eben tatsächlich ab Ostern alles besser wird.
Also, ja, so. Und wenn nur schrittweise, aber immerhin, das wäre ja schon schön.
Bis Pfingst, Sie müssen nochmal, das ist ja, ich glaube, das ist das Schwierigste, auch für Leute, die Christen sind, nochmal zu erklären, was Pfingsten ist und was eigentlich genau der Heilige Geist.
Ja.
Weil wir kommen jetzt aus der Fastenzeit nach, kommt Ostern und dann beginnt ja eine neue Phase.
Genau, dann geht die Osterzeit, ist eigentlich 7 Wochen lang.
Ja.
Und am 40. Tag, 40 Tage wurde gefastet vor Ostern und 40 Tage nach Ostern feiert die Kirche Himmelfahrt. Ja. Also das ist alles noch Osterfestzeit. Und eine Woche später ist dann Pfingsten. Das ist letztlich der Geburtstag der Kirche, wenn man es mal wörtlich übersetzt. Also der Geist kommt in Zungen, in Feuerzungen auf die Jünger herab und plötzlich reden sie in fremden Sprachen. Es wurde immer gesagt, das ist so die Aufhebung der Sprachverwirrung. Es hat ja diese babylonische Sprachverwirrung gegeben am Anfang der Bibel, wo sie sich alle nicht mehr verstanden haben. Und nun würden sie sich alle wieder verstehen. Das ist ja das schöne Bild, das da immer wieder benutzt wird. Und Pfingsten heißt letztlich das Bleiben Gottes bei den Menschen. Mhm. Jesus ist nicht mehr da, der ist mit seinen Jüngern durch die Lande gezogen, der hat Menschen geheilt, er hat gepredigt, er hat viele Leute wirklich berührt, im wahrsten Sinne des Wortes, sowohl mit seinen Worten als auch mit seinen Händen. Und jetzt ist er nicht mehr da, jetzt ist er wieder im Himmel, sagt die Kirche deshalb oder sagt der Glaube, deshalb die Himmelfahrt. Und Pfingsten ist Gottes Verheißung, ich bleib bei euch. Und das ist dieser Geist, der in uns wohnt. Genau. Paulus sagt an einer Stelle so schön, wir, jeder einzelne Mensch ist Tempel des Heiligen Geistes.
Genau, da muss man sich nicht so vorstellen, ich habe es mal mit meinen Kindern, die sagen, was für ein Geist ist das? Also ein Geist im Sinne von Huibu, sondern es geht um den Geist, also man versteht schon, was man meint, glaube ich. Ne?
Also es sind eigentlich tolle Bilder. Es ist Wind, also es heißt an einer Stelle, der Geist weht, wo er will. Und dieses, ich meine, Wind an der Nordsee mal zu spüren, das ist ja einfach was Wunderbares.
Genau.
Es gibt dieser Frühlingswind, der warm plötzlich ins Gesicht weht. Das hat ja was unglaublich Schönes und macht was mit uns als Menschen. Mhm. Oder auch wenn wir im Sturm stehen und uns dagegen stemmen, auch das macht was mit Menschen. Anders als im Bild kann man das nicht ausdrücken.
Okay, dann haben wir es jetzt einmal, glaube ich, ganz gut verstanden. Warum hat man da das Gefühl, dass wir immer vor allen Dingen Weihnachten ist ja so viel, viel stärker aufgeladen als Ostern.
Ich gebe Ihnen völlig recht und das ist auch mein liebstes Fest, obwohl ich weiß, dass Ostern das höchste ist.
Okay.
Aber ich glaube, Weihnachten und Deutschland gehören in so einer besonderen Weise zusammen. Die Art, wie wir Weihnachten feiern, die ist, glaube ich, für viele außerhalb Deutschlands unverständlich. Ich habe ja Weihnachten in Amerika erlebt, aber ich habe gelitten wie ein Hund. Ich war 16 und habe so gelitten, Weihnachten da, weil es war mir viel zu fröhlich, viel zu bunt, viel zu laut, viel zu hell und wir lieben es eher so ein bisschen düster, zurückgezogen, viele Kerzen, es muss warm sein, es muss nach Lebkuchen und nach Glühwein riechen und all das hat ja nichts mit Christentum zu tun, aber all das macht Weihnachten zusammen mit dem Weihnachtsbaum und ja dann erstaunlicherweise diesen populären Weihnachtsliedern, die eben auch selbst in den großen Kaufhäusern gespielt werden oder auf der Straße gespielt werden. Es käme ja keiner auf die Idee, einen Kalvarienberg jetzt auf die Mönckebergstraße in der Passionszeit zu stellen und zu sagen, das gehört auch jetzt zu diesem Fest oder irgendwie ein Bild vom auferstandenen Christus, aber eine Krippe steht schon auf der Mönckebergstraße in der Advents- und Weihnachtszeit. Also es ist, glaube ich, dieses Populäre von Weihnachten, was sich erhalten hat, was bei Ostern tatsächlich nicht so ist.
Wobei die Botschaft, ja, wenn man genau darüber nachdenkt, man freut sich über den Geburtstag Weihnachten, aber die Botschaft Ostern ist ja eigentlich so eine beruhigende.
Ja.
Egal was kommt, also blöd gesagt, das Leben geht weiter.
Ja, das Leben bricht auf und geht weiter.
Genau.
Wenn auch anders. Ja, das trifft uns ja in diesem Jahr besonders. Also wir glauben ja noch nicht im Ernst, dass wir wieder zurückkommen zu der Normalität von vor Corona, sondern das ist auch anders und wird auch anders bleiben, glaube ich.
Ist in dieser besonderen Phase, ist der Glauben eigentlich eine Erleichterung, eine Entlastung oder ist er eine Last? Jetzt werden Sie sagen, wieso soll der eine Last sein? Eine Last im Sinne von, weil ich mehrere Leute sagen, so nach dem Motto, wie kann man das zulassen? Wie kann er das zulassen, dass uns sowas passiert? Das ist ja wahrscheinlich auch bei früheren Katastrophen immer so diese Frage gewesen, lieber Gott, warum tust du uns das an?
Das ist ja eine berechtigte Frage.
Ist tatsächlich eine berechtigte Frage.
Ich finde, es ist eine berechtigte Frage. Okay. Ob sie eine richtige Frage ist, ist ja nochmal was anderes. Ja. Aber es ist eine berechtigte Frage, weil plötzlich selbst ein Mensch im 21. Jahrhundert, wo wir denken, unsere Technik kann so, unsere Naturwissenschaft kann so viel erklären. Mit der Technik können wir so weit. Da vor einigen Wochen, als dieses Gerät da auf dem Mars gelandet ist, ich fand das faszinierend, total toll und spannend, da Wind vom Mars zu hören und all solche Dinge. Also richtig toll. Was können wir alles? Und plötzlich merken wir, es gibt Dinge, die können wir nicht beherrschen. Mhm. Die sind so klein, Die sind so winzig klein wie das kleinste Samenkorn, von dem die Bibel sagt, wenn man es in die Erde wirft, wird ein großer Baum draus. Und man weiß nicht, wieso es passiert. Es passiert, man kann das naturwissenschaftlich erklären, aber das ist es ja nicht. Das ist ja nicht die Erklärung dafür. Und genauso ist das mit diesem schrecklichen Coronavirus. Wo kommt das plötzlich her? Kann man sagen, ja, aus Wuhan, aus dem Labor oder von einer Fledermaus, und dann streitet man sich drüber. Das ist ja gar nicht die Frage, sondern es ist die Frage, dass wir das von jemandem kriegen können, der neben uns geht. Oder wie es jemandem weitergeht. Und da suchen wir jemanden, der Verantwortung haben muss. Und ich glaube, das ist diese Frage, die immer wieder, wieso kannst du das zulassen? Wir haben es doch nicht zugelassen. Und wieso kannst du das zulassen? Das ist ja die eine Frage, die gestellt wird. Die andere, die ich auch schwierig finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist weniger eine Frage als eine Aussage, die auch aus der Kirche herauskommt und Menschen belasten könnte, nämlich zu sagen, es ist eine Strafe Gottes. Und das kann ich nur auch überhaupt nicht gut finden, denn ich meine, wenn wir jetzt auf Ostern zugehen und Ostern feiern, dann ist das doch das deutliche Zeichen, dass Gott nicht mehr dazu da ist, um irgendwelche Geißeln der Menschheit zu schicken, sondern eigentlich in den Geißeln der Menschheit neben uns steht. Genauso. Und ich glaube, deshalb ist es auch entlastend in diesen Wochen und Monaten. Ich habe das jedenfalls so erfahren, auch von Menschen, die, als wir wieder Gottesdienst gefeiert haben, gesagt haben, endlich können wir wieder zusammenkommen, an dieser Stelle wenigstens.
Aber wenn wir, sag mal, vor 200, 300, 400 Jahren gewesen wären, dann hätte man das 1:1 als Strafe Gottes empfunden. Klar.
Ja, klar.
Das hängt mit unserer aufgeklärten Zeit zusammen, ja, dass wir sagen, wir sind selber, es ist menschengemacht am Ende. Ne?
Ja, und es gibt Erklärungen für solche Dinge. Also wobei wir können immer nur das Wie und Was erklären. Das Warum ist ja immer ein bisschen schwieriger an vielen, vielen Stellen. Also ich habe einen alten Chemiker, Professor für Chemie, gekannt und mich lange mit ihm unterhalten. Er war ein skeptischer Christ, will ich einmal sagen, sehr skeptisch. Der sagte mir in hohem Alter, wissen Sie, eines habe ich immer gelernt und immer auch beibehalten, nämlich das Staunen. Wir sind immer tiefer eingedrungen in diese ganzen Molekülstrukturen in der Chemie und haben uns immer weiter vorgewagt und tolle Erkenntnisse gewonnen. Nur wir haben es ja nur entdeckt. Wir haben es ja nicht erfunden. Es ist ja alles da. Und wir werden so mehr und mehr dahin geführt, es zu entdecken. Und das finde ich so spannend letztlich auch an Schöpfung und auch an der Frage, wo kommen Dinge her, dass wir viel mehr entdecken. Und vor 500 Jahren wusste man das alles nicht und hat dann gesagt, das ist entweder vom Teufel oder Gott schickt eine Strafe.
Glauben hat ja im Verlauf der Corona-Krise eine neue Wendung bekommen. Für mich ist Glaube tatsächlich immer der christliche Glaube. Nun gibt es Menschen, die sich gelöst haben von dem, was wir wissen. Die sagen, ich glaube nicht, was mir andere erzählen. Ich glaube nicht, dass es dieses Virus gibt. Ich glaube nicht, dass man Masken tragen muss. Wie gehen wir mit so einem Glauben um? Also ein Glaube, der sich definiert dadurch, dass er verneint, was man weiß. Das hat ja mit Glauben eigentlich nichts zu tun, aber diese Menschen glauben einfach nicht, dass was ihm, also das wäre so, wenn sie jetzt sagen, wissen Sie was, ich glaube nicht, dass heute Dienstag ist. Ich glaube, heute ist Mittwoch. Und dann sage ich, aber es ist doch Dienstag.
Naja, das ist eigentlich kein Glauben im Sinne. Also Glaube hat ja ein Ziel.
Ja.
Glaube ist ja nicht destruktiv, sondern Glaube hat ein Ziel und christlicher Glaube hat das Ziel Gott und hat auch das Ziel Gespräch mit Gott. Und zwar im konstruktiven Sinne und nicht im destruktiven Sinne. Und Glaube lebt nicht allein von der Verneinung. Es gibt auch einen verneinenden Glauben, den gibt es auch, der sagt, ich schweige von Gott. Aber verneinender Glaube ist einer, der eher schweigt.
Und was ist das Ziel dann des verneinenden Glaubens?
Zu sagen, ich mache mir falsche Bilder möglicherweise.
Ah,
und ich komme an Gott nicht ran, wenn ich ihn sozusagen bedränge, sondern er muss sich mir offenbaren. Und dazu braucht es auch das Schweigen und das Nichtssagen.
Ist eigentlich auch, ist eine höchstchristliche Einstellung. Und
durchaus.
Absolut.
Ja. Durchaus. Ganz stark ausgeprägt, einmal in der Mystik, aber natürlich gerade auch in der orthodoxen Theologie des Ostens. Da ist es eine ganz, ganz stark ausgeprägte Richtung der Theologie. Im Westen haben wir ganz viel immer mit Wort gemacht, aber gibt es natürlich auch in der westlichen Tradition das Schweigen in den Klöstern beispielsweise. Es gibt ja ganze Schweigeorden, die wirklich versuchen, gar nicht zu sprechen oder nur, wenn es um den Gottesdienst geht und um nötigste Formen menschlicher Kommunikation. Glaube ist ein Fürwahrhalten. Insofern, das ist ja schon eine positive Wendung, ein Fürwahrhalten und eben nicht in erster Linie ein Verneinen.
Aber das würden Querdenker auch für sich beanspruchen, würden sagen, ich halte es für wahr, dass es das Coronavirus nicht gibt oder so.
Es gibt ja eine Form von Ersatzreligion, das gibt es ja in der Tat. Also insofern ist das vielleicht ja auch so eine Form von Ersatzreligion. Religio heißt die Rückbindung, ich binde mich an etwas rück, aber ein Christenmensch bindet sich an einen personalen Gott zurück, der sogar Mensch geworden ist, der durch das Leiden hindurchgegangen ist. Das ist ja etwas, was ganz viele Menschen heute auch ablehnen, dass es Leiden gibt und Leiden auch vielleicht ausgehalten werden muss.
Das müssen wir tatsächlich neu lernen. Das ist ja mir so als Jahrgang 69, wenn ich dann mit meiner Frau Jahrgang 78 drüber sprach, da habe ich gesagt, wir hatten so eine Phase noch nicht in unserem Leben.
Noch nie. Ich auch nicht.
Sie
auch
nicht.
Ich bin Jahrgang 60, wir hatten sowas.
Wir hatten so eine Phase und dann auf einmal ist es so eine, es ist dann auch noch so eine lange Leidensphase. Wir sind es ja gewöhnt, dann passiert mal irgendwas, was einem nicht gefällt, dann ist es aber irgendwie, Kind bricht sich das Bein, ich weiß nicht, ist es aber nach 2 Wochen wieder vorbei oder so. Aber so eine lange Leidensphase, weil wir das Leiden gar nicht mehr, hatten wir uns das vom Leiden entwöhnt, weil wir es nicht kannten, trifft es uns so hart?
Naja, es geht ja für viele doch auch so eine gewisse Normalität weiter. Also viele sind extrem betroffen. Also jetzt in den letzten Monaten, also Eltern mit vielen Kindern zu Hause in einer kleinen Wohnung mit Homeschooling, das ist natürlich schon eine massive Härte gewesen. Genau. Nicht nur für die Familien und den Familienzusammenhalt, sondern natürlich gerade auch für die Kinder, denen die sozialen Kontakte gefehlt haben. Und das ist natürlich etwas, was ganz, ganz, ganz bitter ist. Also wenn ich mir vorstelle als Kind, wir haben jeden Nachmittag mit 20, 30 Kindern gespielt. Das war völlig normal.
Klar.
So, und wenn das über Monate wegfällt, das macht schon was mit so kleinen Seelen, glaube ich. Das ist nicht nur etwas, was dann zum Nörgeln führt, sondern das ist auch wirklich was sich tief einbrennt. Aber wir haben sowas nicht erlebt. Das ist neu, in der Tat.
Der Podcast macht Pause. Zeit kurz zu erläutern, welche Vorteile Dell Technologies KMUs bietet. Jeder kennt Dell Technologies ja als Hersteller von innovativen, hochwertigen Computern und Monitoren. Doch Dell Technologies ist viel mehr und bietet unter anderem speziell für KMUs konzipierte moderne IT-Lösungen. Angefangen von Server- und Netzwerk-Solutions über Speichersysteme bis hin zu hybriden Cloud-Lösungen, um mal nur ein paar Beispiele zu nennen. Und da man gerade als KMU aufs Geld schauen muss, hat Dell Technologies natürlich auch attraktive Finanzierungsmöglichkeiten. Zu allen Themen kann man sich bei Dell Technologies von besonderen KMU-Experten kostenlos und kompetent beraten lassen. Entweder telefonisch oder per Chat. Wer anrufen möchte, kann dies kostenfrei unter 0800 724 4869. Oder man nimmt unter dell.de/KMU-Beratung Kontakt auf. Und jetzt weiter, viel Spaß.
Andererseits, wenn ich jetzt an meine Oma denke, die hätte jetzt gesagt, was wollt ihr denn eigentlich? Im Vergleich zu dem, was die erlebt haben.
Klar, ich habe als Kind noch manchmal zu hören bekommen, du hast noch keinen Krieg erlebt.
Genau.
Also ich fand das natürlich immer damals ein völlig blödes Wort, im wahrsten Sinne des Wortes, blöd. Aber genau das hat mir vor einigen Wochen eine Dame geschrieben. Sie sagt, ich hab den Krieg als kleines Kind erlebt und ich habe gerade mal verglichen. Was ist es eigentlich? Was ist eigentlich schlimmer gewesen? Diese Corona-Zeit im Jahr 2020 und dann auch noch jetzt in dieses Jahr hinein? Oder ist es der Krieg gewesen? Und sie sagte, dieses in den Bunker müssen nachts. Okay. Und nicht wissen, wenn man rauskommt, ist eigentlich unsere Wohnung noch da? Ja. Ich habe meine Puppe verloren im Feuer. Das war für mich das Schlimmste überhaupt. Das Einzige, was ich als Spielzeug hatte. Jetzt habe ich ein Dach über dem Kopf, ich habe ein Bett, ich kann einkaufen gehen, habe was zu essen. Was brauche ich eigentlich mehr? Warum jammer ich eigentlich jetzt?
Und das Komische ist ja mal, dass man hat das Gefühl, es ist eigentlich gar nicht so viel anders als jetzt, als sonst. Mhm. Und trotzdem sind wir halt mitten in einer gigantischen Naturkatastrophe.
Ja.
Und ich stehe dann manchmal im Supermarkt und denke, ja, gut, alle haben eine Maske auf, aber viel mehr ändert sich auch gar nicht. Und so, ich finde, das übereinzukriegen, diese beiden Gefühle, das, was man sieht und das, was die Realität ist, ist das Schwierige. Und dann gibt es natürlich sofort die Diskussion, die haben Sie wahrscheinlich auch mit vielen Leuten, dass Leute sagen, ja, wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass Menschen sterben. Wir haben eine Schwierigkeit mit dem Tod. Wir haben eine Schwierigkeit mit diesem Leidensdruck. Das ist ganz normal. Da sage ich immer, naja, in dieser Intensität ist es halt nicht normal.
Das finde ich eben auch.
Ja.
Ich finde da auch Vergleiche falsch.
Genau.
Zu sagen, also vor 3 Jahren sind so und so viele 1000 Menschen an der Grippe gestorben, das hilft nicht.
Nee.
Es hilft niemandem, das zu sagen. Wir haben diese massive Zahl. Also ich war neulich wirklich schockiert vor einigen Wochen, als da plötzlich, ich gucke gerne CNN abends, und dann war an dem Abend wurde der 500.000. Tote in den USA gemeldet. Und da habe ich gedacht, boah, eine halbe Million Menschen. Das ist ein Drittel der Bevölkerung von Hamburg, also ein bisschen weniger als ein Drittel der Bevölkerung Hamburgs, sind da jetzt schon in diesem einen Land gestorben. Das ist doch einfach wahnsinnig.
Genau.
Das ist so furchtbar. Und wenn es dann plötzlich nahe rückt und dann Menschen im eigenen Bekanntenkreis daran verstorben sind. Und dann ist das schon etwas, was mir nahe geht.
Und ich finde es auch, Sie sagen es zu Recht mit dem Vergleichen, das ist so zynisch.
Ja, natürlich.
Sondern wir müssen irgendwie, natürlich müssen wir alles dafür tun, um das Leid von möglichst vielen Menschen wegzuhalten. Ja. Die Menschen, die bei Ihnen Hilfe gesucht haben, ist wahrscheinlich viel, viel mehr geworden wie überall auch. Aber es wird auch umso schwieriger, weil die Leute können nicht in die Kirche kommen.
Doch,
Sie können nicht aber sozusagen, finde ich in der Kirche, was Weihnachten ja immer so toll ist. Also nehmen wir mal an, wir würden Weihnachten in die Kirche kommen und da wären 5 Leute.
Ja.
Wäre auch nett.
Ja.
Aber es ist nicht dasselbe. So. Und das meine ich jetzt sozusagen, man würde jetzt ja gern so eine Gruppe von Menschen haben, die das Gleiche teilen, mit dem man sich teilen kann, geteiltes Leid ist halbes Leid, das funktioniert gerade nicht.
Das funktioniert in der Tat nicht so gut, aber es funktioniert schon, weil ja doch Leute kommen
und
sich auch langsam wieder vorwagen. Wir haben das wirklich so seit Januar bis jetzt erlebt, dass immer wieder mehr vorkommt. Wir haben erst gefragt, ist das jetzt Angst vor Corona, dass so wenige kommen? Oder war es dieser plötzliche Wintereinbruch, den wir da im Februar hatten? Ist es das gewesen? Als es dann plötzlich wieder so warm war und plötzlich war Frühling, schossen die Zahlen in die Höhe. Die Leute sind wieder gekommen, das ist das Erstaunliche. Und die Leute sind bescheidener geworden. Mhm. Das ist ja das Interessante. In so einer Form, die erwarten gar nicht mehr so viel, sondern sie erwarten elementare Dinge. Nämlich, dass man sie als Mensch wahrnimmt, dass man sie anspricht, dass man ein Ohr für sie hat. Und das ist das Wunderbare. Ich habe neulich gesehen, unser Micheltreff, das ist unsere Seniorentagesstätte, die wird staatlich gefördert, die darf nicht geöffnet sein im Moment. Und dieser Seniorentreff hat eine Mitarbeiterin, die ist einfach patent. Die hat eine Dame eingeladen zu sich, hat bei schönem Wetter neulich mit ihr draußen vor dem Micheltreff in 3 Meter Abstand gesessen und Kaffee getrunken und hat mit ihr geklönt. Und dann habe ich sie gefragt und sie sagte, das macht sie jeden Tag. Sie macht Spaziergänge mit einzelnen älteren Menschen, die das noch können oder die es eben zum Michel schaffen. Mit denen setzt sie sich dann mit großem Abstand einzeln hin und führt Gespräche. Also es ist zwar nicht dasselbe wie sonst, also wo man da nachmittags zusammensitzt, Kaffee trinkt, Kuchen isst und miteinander quackelt, auf gut hamburgisch gesagt, sondern es ist trotzdem diese Wahrnehmung der einzelnen Person. Ich fühle mich gewertschätzt dann dadurch, dass jemand da ist, mir zuhört und ich meine Sorgen und Nöte da mal so ganz persönlich lassen kann. Und das erleben wir auch bei Gottesdienst. Selbst nach dem Gottesdienst, wir sagen immer, bitte nicht auf dem Kirchplatz bleiben.
Genau.
Und jetzt bilden sich so nach und nach kleine Grüppchen, stehen dann alle brav in Abstand, sie halten Abstand, sie haben alle ihre Masken auf, aber plötzlich findet wieder Kommunikation statt. Da werden Brücken gebaut, die abgebrochen waren in der Tat. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Wir nehmen wieder Kontakt auf zueinander.
Und die Kirche, gibt es dann einen Zulauf in diesen Phasen? Gibt es eine Stadt, also dass man sagt, ich sag mal fürs Abendblatt war es ja interessant für uns zu beobachten, dass wir gemerkt haben, auf einmal kommen wieder viel, viel mehr Leser zu uns.
Ja.
Immer vor dem Hintergrund, okay, jetzt geht's um was. Jetzt muss ich die Informationen, die ich jetzt brauche in Hamburg, die müssen stimmen, die müssen valide sein, also gehe ich zum Abendblatt. Genauso, ich brauche jetzt irgendwie was, was mich stützt, was mir hilft. Das kann ja dann gut die Kirche sein. Und dann entscheide ich mich vielleicht doch wieder. Ich tritt in die Kirche ein oder ich gehe in die Kirche und ich suche das mehr. Erleben Sie das?
Naja, ich meine, wenn Sie mal überlegen, das Abendblatt hat uns freundlicherweise am Heiligabend einen Gottesdienst live gestreamt. 23.000 Menschen.
Wahnsinn.
Ja. Das muss man sich mal vorstellen. 23.000 Menschen, die können wir nicht Heiligabend nicht unterbringen. Nee. So, und nur bei diesem einen Gottesdienst. Wir hatten 8 Gottesdienste Heiligabend. Und das ist etwas, das die Leute suchen. Ja, wenn ich mich daran erinnere, im letzten Jahr zu Ostern, als wir dann plötzlich keine Gottesdienste feiern durften, weil das ja wirklich verboten war, hat uns der Sender Hamburg 1 7 Gottesdienste geschenkt, im wahrsten Sinn des Wortes geschenkt. Die haben das aufgenommen, teilweise live, teilweise dann aufgenommen und zeitversetzt gesendet. Und da hatten wir unglaublichen Zulauf an Menschen. Also dieses Bedürfnis, gerade Ostern dann auch, gerade Ostern sich dann mitzuteilen beziehungsweise dann Gottesdienste zu erleben, ist gewaltig. Wir erleben das bei unseren Online-Angeboten am Michel. Wir erleben das über unsere Internet, also die sozialen Medien, in denen wir sind, also bei Instagram und bei Facebook, dass Leute sich tatsächlich interessieren, dass sie kommentieren, dass sie mitgehen.
Wissen Sie, wie viele Follower hat der Michel bei Instagram? Das ist ja lustig.
Nee, das weiß
wissen ich nicht. Wir gucken nach. Wir liefern uns nach dem Fakten.
Genau, das kann man ja nachgucken.
Aber das finde ich interessant, weil das wäre jetzt so eine meiner nächsten Fragen gewesen. Bleibt das? Also,
ja,
das bleibt. Das bleibt, ne? Weil ich habe mir überlegt, es gibt ja viele Leute, die wollen sich dann vielleicht Sonntag nicht aufraffen oder wann auch immer nicht aufraffen, aber wenn man es dann einfach von zu Hause gucken kann, wenn man vielleicht auch schon ein bisschen älter ist oder warum auch immer, das ist ja klar, so viel, es ist schon anders als in der Kirche, muss man sagen, dieses Erlebnis in der Kirche zu sein, dieses, also was der Raum ausmacht, das macht ja schon was aus.
Aber was die Gemeinschaft auch ausmacht, nicht? Oder ob ich bei mir allein im Wohnzimmer sitze und das anhöre, angucke, das
macht schon was aus. Aber besser, also besser als nichts, auf jeden Fall. Logisch. Also das heißt, wie wird das sein, wenn künftig Gottesdienste immer, wenn sie es anbieten, dass es online live zu sehen ist, live gestreamt
ist? Das gibt es ja leider bei uns im Moment noch nicht. Es ist ja in Michel sehr, sehr kompliziert, weil ich kenne das aus dem Kölner Dom. Das wird ja regelmäßig dort, werden die Gottesdienste gestreamt. Ich finde das noch nicht so optimal, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil es sehr statisch ist. Und eigentlich von diesem, dieses Geschehen, das da im Gottesdienst sich ereignet, an verschiedenen Orten auch nicht in der Form wiedergeben kann, dreidimensional, wie es sich tatsächlich im Raum ereignet. Wir hatten das mal überlegt, wir sind davon wieder weggekommen, jetzt irgendwo Kameras einzubauen am Michel. Ich habe von Kollegen aus anderen Hauptkirchen gehört, die überlegen, das tatsächlich das weiterzuführen, ob nun jeden Sonntag oder dann einmal im Monat, das wissen sie noch nicht. Wir wollen im Moment bei unseren Online-Andachten bleiben, die wir einmal im Monat
machen. Genau, das ist ja auch eine gute, also das ist ja auch eine, also da staunt man doch, was alles möglich ist, und sie sagen das ja, 23.000 Menschen, die Weihnachten gucken. Ich erlebe es jetzt immer bei Konzerten. Ich weiß, dass ich jetzt mein erstes Online-Konzert live gesehen habe. Da habe ich echt das erste Lied war zu Ende. Und ich dachte, wo ist der Applaus?
Ja.
So, man fühlt sich ganz, in der Zwischenzeit genieße ich das. Abends setzt man sich hin mit der Frau, mit den Kindern, die sonst normal sind, und dann guckt man sich ein Online-Konzert live an, trinkt ein Glas Wein dazu. Also da sind schon Möglichkeiten, die wir gar nicht für möglich gehalten hätten.
Vor allem. Nee, und da hat, also das ist ja, wenn es dann irgendwas Positives von Corona gibt, das ist der digitale Schub, den unser Land gemacht hat zum einen, aber andererseits natürlich auch die Kirche gemacht hat. Also wir haben da ganz viel gelernt und sind da extrem kreativ geworden als Kirche. Und das finde ich auch was Tolles.
Ist ja für die Kirche auch deshalb wichtig, weil sie damit natürlich andere Zielgruppen erreichen können, ne?
Ja, und gerade natürlich auch mit den sozialen Medien. Wir sind viel schneller. Man ist auch mit Änderungen, irgendwie Programmänderungen oder nochmal bewerben nach dem Motto, heute Abend ist ein tolles Konzert und wer hat Lust, vorbeizukommen. Also, da sind wir schneller bei den Leuten. Das ist einfach so.
Wir müssen mal über den Michel an sich sprechen, weil das macht man sich ja gar nicht bewusst. Der Michel finanziert sich halt nicht ausschließlich aus Kirchensteuergeldern.
Eher weniger aus
Kirchensteuergeldern. Was sind das? 20? Was sind 20?
Das ist noch nicht mal 15%.
15%. Ja. Das heißt, der Michel als das Wahrzeichen Hamburgs ist halt extrem angewiesen auf andere Einnahmen. Zum Beispiel, das haben Sie mir mal erzählt, aus den Einnahmen von den Kerzen, die da verkauft werden. Das ist gar nicht so eine, das ist, glaube ich, eine sechsstellige Summe, die da an normalen Jahren so.
Ja, natürlich. Also das liegt aber auch daran, dass wir natürlich unter normalen Umständen bis zu 1,5 Millionen Besucher im Jahr haben. Ja. Und viele von denen zünden einfach eine Kerze an. Ich mache das ja im Urlaub auch.
Klar.
Also ich mache es im Urlaub häufiger als bei mir im Michel, gebe ich ehrlich zu. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Einnahmequelle. Und der Turm und die Krypta sind eben kostenpflichtig bei uns. Und viele Menschen fahren auf den Turm, viele Menschen besuchen unsere Krypta. Und das ist im letzten Jahr weitgehend ausgefallen. Und
wie viele Menschen haben den Michel besucht 2020? Gibt es da Zahlen?
Ich habe jetzt keine Zahl, wie viele es waren, aber wir haben so Durchschnittszahlen gehabt von August und September. Da haben wir im Schnitt 3,5 pro Tag, also 3.500, und es waren im Schnitt im letzten Jahr etwas über 1.000.
Pro Tag.
Immerhin. Das waren dann deutsche Touristen weitgehend. Es waren ganz paar Dänen und Schweizer, aber ganz wenig. Also die ganzen ausländischen Touristen waren natürlich nicht da in 2020. Wir befürchten auch in diesem Jahr, dass da nicht viele kommen werden, aber hoffen natürlich trotzdem auf die deutschen Touristen.
Und das hieß dann natürlich, dass sie einfach dann, das haben wir gesehen, einfach Geld sammeln mussten bei den Hamburgern. Jeden Monat 50.000 Euro.
Brauchten wir im letzten Jahr.
Ist aber auch zusammengekommen.
Ja, das war toll. Also das ist einfach ja auch gigantisch. Gut, man muss dafür was tun. Man muss auch so ein bisschen, da gehört Klappern zum Handwerk. Und diese Rettungsringaktion, das hat viel Spaß gemacht. Das hat auch viel Arbeit gemacht. Aber das Ergebnis ist einfach toll. Und Menschen sind da begeistert. Und Menschen erzählen, ich meine, davon leben Sie als Medien natürlich auch ganz stark. Menschen erzählen ihre Geschichten. Und wollen ihre Geschichten auch erzählen. Und diese Rettungsringaktion war eine ganz großartige Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Also ich denke immer an dieses Schiff Stettin. Mhm. Das liebe ich auch sehr, diesen wunderbaren alten Eisbrecher, wo Menschen kurz vor Kriegsende noch von Stettin nach Dänemark auf diesem Schiff dann in Sicherheit gebracht worden sind. Und ihre Nachfahren leben heute. Nicht meine ganze Familie väterlicherseits kommt aus Stettin. Mhm. Also ich habe da ganz viele emotionale Bindung an diese Stadt in Polen jetzt. Und insofern ist das für mich ganz toll, solche Geschichten zu lesen.
Es ist aber immer wieder erstaunlich, die Hamburger und der Michel.
Ja.
Oder? Es ist irgendwie, was sagen denn Ihre Kollegen in den anderen Hauptkirchen, die ja ähnliche Probleme haben,
Ja, na klar.
Die haben vielleicht nicht ganz so hohe Kosten, aber ähnliche Probleme. Aber die Unterstützung wird ja nicht so sein wie beim, weil man hat ja immer das als Hamburger immer das Gefühl, oh Gott, wenn irgendwas mit dem Michel, weil Michel ist dann egal was, ich, all mein Geld, dem Michel muss es gut gehen. Das ist natürlich in den anderen Hauptkirchen nicht so.
Nee, es ist ein bisschen beim Michel ja auch gewachsen. Ja. Das ist ja ganz alt schon, wenn man sich die Dokumente mal anliest von dem, durchliest von dem Brand 1906. Mhm. Also da war es nahe dran, dass hier die Flaggen auf Halbmast gesetzt wurden in Hamburg. Also da war eine solche Betroffenheit, wenn man da liest, wie Menschen wirklich gesenkten Hauptes durch die Stadt gingen, weil nun das Wahrzeichen weg war. Und ich glaube, der Michel ist einfach in den Herzen der Menschen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich war 15 Jahre an St. Jakobi. Genau. Ich liebe St. Jakobi auch sehr. Finde, es ist eine wunderschöne Kirche. Und die anderen Hauptkirchen haben ja auch einen ganz, ganz hohen Wert, haben tolle Gebäude, machen großartige Arbeit. Aber in der Öffentlichkeit steht der Michel. Vielleicht ist es diese Mischung auch aus barocker Pracht, aber gleichzeitig auch dieser Volkstümlichkeit.
Ich habe mir mal überlegt, ist es der Name? Dieses Michel, ja. Also er heißt ja nicht Michel.
Sagen wir aber genau. den hat ihm die Bevölkerung gegeben, damals schon im 17. Jahrhundert. Der hieß schon kurz nach, und zwar der kleine Michel, ja, also die erste Kirche.
Die gegenüber steht auf der anderen
Straßenseite. Genau, damals war das ja die einzige Michaeliskirche, als sie gegründet wurde. Die hieß dann 1603 plötzlich St. Michaelis. Warum, weiß auch kein Mensch so richtig. Mhm. Und wurde dann ganz schnell von den Leuten dort Michel genannt, wurde abgekürzt. Und das ist ja wie ein Kosename, also wie so ein Nickname, der da an dieser Kirche gegeben worden ist. Und den ist sie nie wieder losgeworden. Es gab ja einen Pastor, der erste Pastor am großen Michel, wollte ja, dass sie St. Salvatoris heißt. Und ich stelle mir immer vor, dass die Leute in einer Neustadt, die Plattdütsch sagt, und er dann sagt, St. Salvat, könnt ihr nicht mal säcken. Also das ist, glaube ich, für die ganz schwierig auch gewesen. Und deshalb blieb der Michel der Michel. Und ich glaube, der ist in den Herzen der Hamburger.
Aber wie geht das über die Generation? Also das ist ja wirklich erstaunlich, dass man wächst auf und ohne im Michel gewesen zu sein, da guckt man, irgendwann nimmt man dann die Eltern mal mit und gehen in den Michel. Und dann ist es in dir drin, obwohl das ja gar nicht, es ist so, also für mich hat sich das, für mich war das immer, das ist die Hamburger Kirche, das ist das Hamburger Wahrzeichen. So geht es ja vielen Menschen. Man weiß aber, es ist ja klar, werden auch viele sagen, die vielleicht nur einmal drin waren und die gar keine Beziehung dazu haben oder so.
Also ich bin nun Hamburger, ich habe das als Kind gelernt, wenn ich mit meinem Großvater auf dem Alsterdampfer fuhr, da musste ich Kirchtürme lernen. Genau. Also das war toll. Genau. Und dann gab es den Dom, also Dom war Anscha als Kind. Das ist für mich immer Anscha. Ja. Er hatte mir irgendwas von Ansgar erzählt, erster Bischof und sowas, das war immer Anscha, war der Dom, weil der zwei Türme hatte. Aber Michel war immer Michel. Und Michel war für mich auch Kindheit, da gehört man hin zu Weihnachten. Es ist die Weihnachtskirche.
Absolut.
Und da gingen wir als Kind schon ins Weihnachtskonzert und wir gingen dann natürlich früher dann immer ins Weihnachtsoratorium, in den Michel, wohin denn sonst? Natürlich ging ich in den Michel, in keine andere Kirche. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass Michel und Hamburg an manchen Stellen identifiziert werden. Ich erlebe das bei Taufeltern. Wenn die zu mir ins Gespräch kommen, wurden vielleicht in Orten rund um Hamburg, also im sogenannten Speckgürtel oder Metropolregion, wie es so schön heißt, kommen aus Pinneberg, aus Halstenbek, was weiß ich woher. Und ich frage, sagen Sie mal, warum, Sie haben doch da auch eine Kirchengemeinde, warum wollen Sie denn Ihr Kind im Micheltau? Ja, unser Kind ist in einer Hamburger Klinik geboren, ist ein Hamburger Junge oder eine Hamburger Dern und dann muss sie auch im Michel getauft werden. Als ob das zusammengehört.
Ja, aber es ist so, es ist glaube ich auch genauso wie Menschen, die im Michel heiraten oder so, oder wie Jan Vetter. Ich glaube, Jan Vetter ist im Michel getauft worden, richtig?
Die haben ja auch da gewohnt, richtig, im Kirchspiel von Michel.
Haben Sie da gewohnt?
Das wusste ich nicht. Ja, und Baumwall gehört ja zu Michel, nicht zu St. Pauli. Nee, Baumwall. Und da war ja die Gastwirtschaft seines Vaters. Und über der Gastwirtschaft haben sie gewohnt. Und deshalb war er ein richtiges Michelkind.
Und dann geheiratet im Michel?
Ja, im Chor gesungen im
Michel. Und Trauerfeier im Michel.
Ja. Wie konfirmiert ist er auch im
Michel. Okay, war. Wie war das denn eigentlich jetzt in dieser Phase? Wie war das mit Hochzeiten, mit Taufen? Ging nicht.
Also Trauungen sind weitgehend abgesagt worden. Eigentlich sind sie wohl alle abgesagt worden, weil natürlich Trauungen nicht nur und vor allem nicht vorrangig, sag ich mal boshaft, wie ich sein kann, mit der kirchlichen Feier zusammenhängen, sondern natürlich mit dem Fest danach.
Na klar.
Und wer möchte mit 6 Personen oder mit 3 Personen aus 2 Haushalten die Hochzeit feiern?
Das heißt, sie schieben jetzt eine riesige Welle.
Ja.
Ja. Also sie werden immer ein weiter
Jahr,
verschoben. Also
es war ein Jahr verschoben und jetzt wird es schon wieder verschoben ins nächste Jahr. Also wir schieben im Moment. Im Sommer und im Herbst haben wir jetzt Trauungen, die auch stattfinden sollen.
Okay.
Und mal gucken, wie das wird. Taufen haben wir lange Zeit auch nicht gemacht. Dann gab es aber, wir haben ja neben der Verordnung, die Hamburg jedes Mal herausgibt, gibt es eine eigene Handreichung der Nordkirche für unsere pastorale Arbeit. Taufen dürfen wir, aber auch mit Einschränkungen. Wir kommen zu vielem wieder zurück, was im 19. Jahrhundert Brauch war. Da zogen die Pastoren ja eigentlich von Haus zu Haus und tauften da. Und oft genug waren die Eltern auch gar nicht dabei, sondern nur die Paten. Mhm. Die Eltern bereiteten dann schon das Fest vor. Mhm. Das war so üblich im 19. Jahrhundert. Und heute haben wir es dann so, ich rufe gern immer, wenn ich taufen habe, die ganze Taufgesellschaft um den Taufstein herum, weil wir Platz haben im Michel.
Genau.
Das dürfen wir im Moment nicht. Nur die Paten, nur die Eltern. Wir dürfen keine Hand auflegen. All das dürfen wir nicht. Ich taufe auch nicht mehr mit der Hand sozusagen. Ich habe das Wasser sonst immer mit der Hand geschöpft. Ich war 1999 mit einer Gruppe aus Jacobi noch damals, waren wir in Santiago de Compostela, haben diesen Pilgerweg gemacht, natürlich als schlechte Pilger im Bus und nicht zu Fuß. Und dann hat mir die Reisegruppe zum Abschluss, das fand ich total süß, weil Santiago eine Silberstadt ist seit dem Mittelalter, haben sie mir eine silberne Taufmuschel geschenkt. Also eine Jakobsmuschel, die hat unten so einen kleinen Griff aus Silber und die benutzen wir jetzt immer zum Taufen, genau. Auch eine alte Tradition, sowas zu benutzen und das machen wir jetzt, damit wir da keine körperlichen Berührungen beim Taufkind haben. Also wir legen die Hand auf so mit, der Geist hat noch Luft dazwischen.
Also. Ja, aber ich meine, man kann ja nicht alles verschieben, weil irgendwann
staut es sich.
Staut es sich.
Der Staudamm, genau.
Das ist ja schon so ähnlich wie, das ist schon ähnlich wie bei den Hochzeiten. Wann ist die erste geplante Hochzeit im Michel? Für dieses Jahr, haben Sie es im Kopf?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich ja keine Hochzeiten mache in erster Linie. Das sind meine Gemeindepastoren, die beiden, die sind für die Trauung zuständig. Aber ich glaube, im Mai sind welche vorgesehen.
Und war das dann problemlos, dass die Leute gesagt haben, wenn sie abgesagt haben, haben sie abgesagt. Das war dann halt so.
Ja, natürlich. Ja, klar. Aber wir haben ja auch Verständnis dafür. Ich meine, wir mussten ja auch ganz viel absagen. Also jetzt in der Karwoche muss ich jetzt auch wieder einen Gottesdienst absagen, der mir sehr am Herzen liegt, den schon mein Vorvorgänger eingeführt hat, nämlich mit Mitgliedern von Selbsthilfegruppen.
Ah, okay.
Und dieser Gottesdienst ist normalerweise in einer großen Gruppe vorbereitet worden, aber das konnten wir in diesem Jahr nicht machen. Also das mussten wir im letzten Jahr schon absagen und in diesem Jahr leider wieder. Ich finde das einen total wichtigen Gottesdienst, auch um diesen Menschen zu sagen, also suchtkranke Menschen.
Klar.
Und es gibt ja verschiedene Süchte, es ist ja nicht nur Alkohol, es gibt eben Spiel und Sex und was weiß ich für Süchte. Und diesen Menschen zu sagen, wir sind an eurer Seite und wir grenzen euch nicht aus, sondern wir versuchen euch gerade reinzuholen und euch hier einen Raum zu geben, wo auch euer Klagen, euer Zeugnis geben Ort hat und ich hoffe, da wieder im nächsten Jahr zu so einer Normalität zurückkommen.
Aber wir reden auch tatsächlich, also ich hatte ja am Anfang des Jahres so ein bisschen gedacht, auch so ein bisschen, Marilyn Addo hat das neulich hier gesagt, die ist ja mein Infektiologe, die hat das wissen müssen, die hat gesagt, sie hatte eh gesagt, so vergangenes Jahr doch noch ein bisschen mit Skiferien im März geliebäugelt. So, in der Zwischenzeit sind wir alle in so einer Phase, wo man denkt, so, das, was wir normal als normal empfinden, wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht stattfinden, sondern wenn überhaupt.
Nee, dann wir schieben das.
Schieben
also, ich meine, ich habe Sommerurlaub geplant, ich bin ganz hoffnungsfroh, ich bin ja, wie gesagt, der Optimist und bleibe es auch, dass wir wollen spät fahren, erst im August, aber ich hoffe, dass wir da fahren können.
Ja.
Aber wir müssen bis Juni entscheiden, wir haben ein Haus gemietet, bis Juni müssen wir entscheiden, ob wir es nehmen oder nicht. Aber mal gucken.
Was wird dann, wenn Corona mal irgendwann, also wenn die Pandemie vorbei ist? Wie wird das dann sein? Wird da alles so sein wie früher?
Das glaube ich nicht. Also ich habe mich das auch schon oft gefragt. Also gerade im letzten Jahr Weihnachten, also wo wir nun ja eine rappelvolle Kirche haben, habe ich mich wirklich gefragt, ob ich das jemals wieder so erleben werde. Dass da unbefangen 2300 Menschen unbefangen in die Kirche kommen.
Und zwar mehrfach am Tag.
Ja, natürlich. Ja. Und dann nicht denken, was sitzt daneben
mir? Ja.
Also heute entschuldigt man sich ja, was ich ja nicht unhöflich finde, aber man entschuldigt sich inzwischen wieder, wenn man niest und wenn man hustet. Und ich musste daran denken und wird das wieder normal sein? Ich weiß es nicht, glaube nicht. Ich musste an meinen alten Deutschlehrer im Gymnasium denken. Der hat immer gesagt, man soll nicht Gesundheit sagen, wenn jemand niest, weil das unhöflich sei. Die Gesundheit wünschte man nämlich sich selbst und nicht dem anderen. Also. Und das passt ja in dieser Situation von Corona wieder ganz genau. Und ich weiß es wirklich nicht.
Ich weiß es wirklich nicht,
ob wir zu so einer Normalität zurückkommen. Ich glaube es nicht.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist dann in dem Fall auch doppeldeutig. Ne? Andererseits sind wir in einer Phase, wo wir Abstand nehmen, wo wir uns auch dann gewöhnen, dem anderen halt nicht mehr zu nahe zu kommen, nicht mehr zu berühren.
Und andererseits sehen wir uns danach.
Wir sehen uns und andererseits natürlich auch so, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt, zieh dich zurück, mach keine Kontakte, halt den Abstand oder so wie wir. Man sitzt hier zwischen drei Plexiglasscheiben und so. Was macht das zum Beispiel mit jungen Leuten, mit Leuten, die sie im Konfirmandenunterricht vielleicht sehen, die ja auf einmal lernen, Liebe, also die Pubertät, Liebe heißt dann auf einmal so ein bisschen wie in dieser HIV-Zeit. Der andere ist eine Gefahr, vielleicht nicht für mich, aber für meine Eltern oder für meine Großeltern.
Ich erlebe Jugendliche unbefangener als uns. Nicht achtlos, aber also oder ohne Rücksicht, aber ich erlebe sie unbefangener. Und ich erlebe sie auch, und das haben wir gerade jetzt in der Passions- und Fastenzeit erlebt, wo unsere Konfirmanden ein Passionsspiel eigentlich immer aufführen. Mhm. Das ging nun nicht. Und dann haben sie sich auf die Texte geworfen und haben die Texte mit einer solchen tollen Weise, Inbrunst fast, gelesen, weil sie es nun nicht ausagieren durften, haben die eine andere Form gefunden zu spielen. Und diesmal mit ihrer Stimme zu spielen, mit Sprache zu spielen, das hat mich schon sehr, sehr berührt. Und trotzdem glaube ich, dass die Jugendlichen als Erste wieder die Normalität entdecken werden. Also die alte Normalität, nämlich nahe zu kommen, beieinander zu sein. Und wahrscheinlich ist das auch völlig richtig.
Konfirmandenunterricht per Zoom jetzt? Oder
macht meine Kollegin per Zoom, ja. Ja, auch nicht toll, aber geht nicht anders.
Und Konfirmation, das geht aber.
Ja, die letztjährige Konfirmation haben wir verschoben. Dies Jahr soll die Konfirmation, wir werden ein ganzes Wochenende machen. Ich habe da gerade noch wieder unserem landeskirchlichen Beauftragten bei Senat und Bürgerschaft geschrieben, weil wir nicht im Moment so ein bisschen unsicher sind wegen der Belegung des Michels. Wie viele Leute dürfen wir reinlassen momentan? Mhm. Wir dürften nach unserem Hygienekonzept, das in Übereinstimmung mit der Verordnung Hamburgs ist, dürften wir 400 Menschen ungefähr setzen.
Aktuell auch jetzt?
Ja.
Okay.
Aber wir haben uns verabredet vor Weihnachten mit der Senatskanzlei, dass wir höchstens 200 setzen. Also das war so die Regel, 10% der Kapazität, die wir eigentlich haben.
Was soll da passieren? Ich meine, der Michel, das ist quasi wie draußen sein.
Es ist wie draußen. Wir haben nämlich die schönen alten Fensterrahmen aus dem 18. Jahrhundert. Und wer einmal da im Winter gesessen hat, weiß, dass man ehrlich gesagt keine Fenster aufmachen muss, um zu lüften. Es zieht wie Hechtsuppe. Und da müssen wir mal gucken. Die Konfirmationen sollen jetzt am 17. und 18. April stattfinden. Am 17. die vom letzten Jahr und am 18. die von diesem Jahr. Wir hatten da noch mal einen Sondertermin im September angeboten, noch einen zusätzlichen. Aber da sind die Eltern und die Familien zurückhaltend. Die wollen das lieber jetzt.
Wie fühlen Sie sich als Kirche von der Politik behandelt? Die Kirche hat zu Recht eine Sonderrolle immer gehabt. Religionsfreiheit, interessanterweise eines dieser Grundrechte, was am wenigsten eingeschränkt wurde.
Na, es ist eingeschränkt worden ja im letzten Jahr im Frühjahr.
Das stimmt.
Da ist es eingeschränkt worden. Aber dann hat man sich gesagt, dieses Grundrecht, es ist ja das Grundrecht auf Religionsausübung. Es ist ja nicht ein Privileg der Kirche, sondern es ist ein Privileg jedes einzelnen Menschen, seine Religion ausüben zu dürfen. Und da Religion ein Gemeinschaftserlebnis ist und ein gemeinschaftliches Tun, dürfen deshalb Gottesdienste stattfinden. Das betrifft ja nicht nur die Kirchen, sondern es betrifft in gleicher Weise auch die Synagogen, die Moscheen, also alle anderen Religionen wie auch uns. Ich glaube, es hat uns in den letzten Monaten eine besondere Achtsamkeit abgefordert. Mhm. Also zu sagen, es ist schon etwas, was gefährlich ist, das ist ja auch in vielen Gemeinden diskutiert worden. Und darum haben viele Gemeinden ja auch eigentlich bis jetzt noch, bis Ostern, auf Gottesdienste präsent verzichtet und haben Online-Angebote gemacht für ihre Gemeinden.
Weil man nicht vor, hat es jemals mal einen Ausbruch gegeben in Hamburg? Ist anderswo durchaus bei Gottesdiensten, aber hat es nicht gegeben, ne?
Ich kenne keinen, aber wir haben natürlich auch ein Hygienekonzept, und das weiß ich eigentlich von allen Gemeinden, mit denen ich in Kontakt stehe und ihren Pastorinnen und Pastoren, die streng eingehalten werden. Mhm. Also wir hängen uns ja nicht so am, sozusagen, gegenseitig an der Brust. Wir singen nicht. Genau. Das spielt ja eine große Rolle. Es gibt keinen Gesang und es gibt eben diesen Körperkontakt nicht mehr, der eigentlich für uns ja normal ist.
Der ja auch wichtig ist, weil ich habe das Gefühl, so eines der größten Kollateralschäden ist all das, was diese Einsamkeit mit sich bringt. Also vielleicht können Sie es erzählen, noch besser erfahren als ich. Wenn ich mir vorstelle, dass in Hamburg über 50% der Haushalte Einpersonenhaushalte sind, dann sind unendlich viele Menschen seit Monaten mehr oder weniger allein. Und
kommen nicht mehr raus.
Kommen nicht mehr raus, ja. Genau.
Also ich habe mit einer Dame aus unserer Gemeinde neulich lange telefoniert, die war nun ganz heiter und eine ältere Dame und sie sagte, ja, sie hat eine große Wohnung, sie hat einen 14 Meter langen Flur, den geht sie 10-mal am Tag.
Ja.
Dann hat sie schon mal ordentlich was geschafft mit ihrem Rollator. Und okay. Ich fand das ja, also die Art und Weise, wie sie mir das schilderte, stellte ich mir das vor. Das fand ich irgendwie ganz süß eigentlich, dass sie das so geschildert hat. Aber das zeigt ja auf der anderen Seite, dass sie normalerweise was anderes macht.
Ja.
Sie möchte eigentlich raus. Und viele ältere Menschen kommen einfach nicht mehr raus. Deshalb versuchen wir ja das, was ich vorhin erzählt habe, wenigstens mit Einzelgesprächen, Einzelspaziergängen, Menschen aus ihren Wohnungen rauszuholen. Aber anders geht es im Moment leider nicht.
Rufen Sie auch Menschen an?
Ja, ganz viel.
Ganz
wir telefonieren viel. Ganz viel. Ja. Wir schicken den Leuten auch ganz viel. Also unser Gottesdienst vom Sonntag wird mit allen Texten, also nicht nur der Predigt, am Montag verschickt, sowohl online als auch postalisch.
Weil es gibt ja viele ältere Leute, die sagen, wie, was soll ich jetzt online mich zuschalten?
Genau, das
funktioniert gar nicht.
So, und deshalb kriegen die von uns alles zugeschickt.
Wie fanden Sie den Umgang Hamburgs insgesamt in der Pandemie mit den Älteren? Da gab es jetzt bei dieser Impfvergabe, habe ich für mich dann gedacht, meine Güte, ihr könnt auch nicht diese Leute einladen per Brief und dann müssen die sich irgendwie, ich weiß nicht, ob Sie schon mal versucht haben, einen Impftermin zu kriegen. Ich habe es für meine Eltern gemacht.
Nee, musste ich nicht mehr.
Insofern, das war an, genau. Und für Sie, genau, Sie kommen noch nicht in Frage. Nee. Genau. Und ich fand's an, das ist anspruchsvoll.
Ja.
Und so. Und dann habe ich manchmal gedacht, haben wir eigentlich den Blick in so einer Phase, in so einer Lage auch, was das mit den älteren Leuten macht? Also, ne, die ja am gefährdetsten sind und die man, fand ich, manchmal alleine gelassen hat.
Es kam, glaube ich, alles ein bisschen plötzlich. Und ich glaube, da ist noch mal ein Feld auch, das ist ja auch noch lange nicht zu Ende mit dem Impfen, da ist ja auch ein Feld, wo wir noch als Kirchen, glaube ich, auch eingreifen können, positiv helfen könnten. Ich habe es aus einer Gemeinde gehört, die bietet jetzt schon an, nicht nur die Impftermine zu machen für die Leute, also sich da nachts um 12 an den Computer zu setzen und zu sagen, bang, jetzt kriege ich noch einen Termin, sondern möglicherweise auch Fahrdienste anzubieten und Menschen dahin zu fahren und ihnen die Möglichkeit zu geben, denn das ist ja ein weitläufiges Gelände da, den Messehallen, und da kann man sich auch ganz schnell verlaufen.
Man könnte auch in Kirchen impfen.
Man könnte an vielen Stellen impfen und Möglichkeiten gäbe es, viele das zu machen. Das ist etwas, glaube ich, wo noch manches möglich ist. Ich will aber nicht mich in die allgemeine Schelte hier mit hineinbegeben, weil da, glaube ich, auch von Seiten der Politik ist, das Menschenmögliche versucht worden. Und wo Menschen sind, werden auch Fehler gemacht. So. Nun kann man natürlich auf den Fehlern rumhacken und sagen, das ist schlimm, dass das so passiert. Und da leiden Menschen. Und auch diese ganze Frage von genug Impfdosen oder nicht genug Impfdosen. Ich gucke lieber nach vorne und sage, es ist wunderbar, dass es jetzt möglich ist und dass wir jetzt mehrere verschiedene Mittel haben, mit denen geimpft werden kann und dass wir vielleicht im Sommer selbst hier, nun, ich gehöre ja zur Kategorie 3, ich gehöre jetzt schon als über 60-Jähriger dazu, dass ich vielleicht bis Sommer einen Impftermin bekomme und freue mich drauf. Also heute ist gerade habe ich einen Anruf bekommen, wurde ein Termin verlegt, sagte ein Mensch, mit dem ich eigentlich verabredet war in der nächsten Woche, da kann ich nicht, ich habe jetzt einen Impftermin gekriegt. So, nach dem Motto, das ist Geburtstag, Weihnachten und Pfingsten an einem Tag. So,
und ist ja auch, ich glaube, da fiebern auch viele Ältere, ich erlebe das von vielen Lesern und Leserinnen, die uns schreiben, die fiebern dem richtig entgegen, sagen, hoffentlich kommt nichts dazwischen. Ja. Sie müssen jetzt am Ende nochmal erklären, ihr Optimismus. Auch Sie haben ja jetzt in dieser Corona-Krise auf vielerlei Art und Weise gelitten. Existenziell sogar, was den Michel anbelangt, immer so ein bisschen in Angst auch. Geht das gut? Kriegen wir das Geld zusammen? Klar. Was ist eigentlich, die Menschen sind in Kurzarbeit, die Mitarbeiter nach wie vor?
Ja.
Was wäre eigentlich, wenn die Spenden nicht kämen?
Dann müssten wir umdenken. Dann müssten wir neu denken und müssten sehen, was ist dann das, was wirklich zentral ist für uns als Michel.
Okay.
Das heißt für uns dann mit Ehrenamt die Kirche offen zu halten. Das heißt unsere Gottesdienste zu feiern. Das heißt Musik vielleicht zu reduzieren.
Das heißt aber im Zweifel auch Mitarbeiter kündigen und solche Geschichten.
Auch das müsste möglicherweise in Frage kommen. Bei den kirchlichen Mitarbeitern ist das ganz schwierig, das zu tun natürlich. Aber wir haben natürlich auch andere freiere Mitarbeiter, da wäre das möglich. Genau, all dieses hätten wir mit überlegen müssen und sind zum Glück jetzt nicht in diese Lage gekommen. Das ist für uns etwas auch ein wirklicher Grund zur Dankbarkeit.
Aber irgendwann, was wäre eigentlich, wenn es irgendwann mal hart auf hart käme, müsste dann auch die Stadt helfen, oder? Würde auch die Stadt helfen?
Das weiß ich nicht, ob die Stadt helfen würde. Ich kann es nicht sagen. Eigentlich sagt die Stadt natürlich erstmal, die Verantwortung liegt dann auch bei der Kirche insgesamt und nicht bei unserer Gemeinde allein. Mhm. Ob die Stadt da helfen würde, Begehrlichkeiten sind an allen Stellen und allen Orten. Und ich glaube, es ist eher so ein bürgerschaftliches Engagement, was dann stärker eingefordert werden müsste. Was ich auch erlebt habe, dass ein wirklicher großer Sponsor dieser Stadt, den ich namentlich jetzt nicht nennen möchte, als ich ihn angeschrieben habe, mir zurückschrieb, es gibt so viele Institutionen, die im Moment in Not sind, ich habe vielen geholfen, deshalb helfe ich auch ihnen.
Oh.
Und das finde ich, genau. Das war so nobel.
Das ist ja toll.
Allein, ja. Das fand ich so nobel. Und
eigentlich hätte man gesagt, ich habe so vielen schon geholfen.
Ihnen kann ich jetzt nicht mehr helfen.
Genau. Ja, genau.
Nein, sondern es war das genaue Gegenteil. Und das fand ich einfach ganz großartig. Und das ist, glaube ich, etwas, was Hamburg ausmacht. Darum bin ich auch so optimistisch. Also da ist bei aller Säkularisierung, auch vielleicht bei aller Distanz zu Kirche mit ihren Dogmen und ihren Lehraussagen, ist dieses Bewusstsein da, es ist gut, dass es Kirche hier noch gibt und dass wir diese Kirchtürme haben. Das wird mir ja auch immer deutlich da, wo wir Kirchen aufgeben müssen als Kirche, als jetzt Nordkirche zum Beispiel, und sagen, wir müssen uns von Kirchengebäuden trennen, weil wir zu viele haben und wir können die nicht mehr alle erhalten,
klar,
weil Immobilien so wahnsinnig teuer sind, dass da plötzlich Aufruhr auch in den einzelnen Gemeinden ist. Menschen, die da vielleicht nie hingegangen sind, aber es wird ihnen die Kirche mitten aus dem Dorf genommen.
Genau.
Und das ist ja etwas, was ganz stark in Hamburg noch ausgeprägt
das wär, ist. Und das wäre ja bei Michel, man stelle sich vor, die Situation kann man sich nicht vorstellen, ne? Wir sagen, wir müssen den Michel, wir können jetzt schließen.
Genau.
Ich glaube, man würde sich, glaube ich, können Sie sich eine Situation vorstellen, was noch für mehr Aufruhr sorgen soll? Das ist ja eigentlich ein tolles, weil man denkt ja immer, wo aufgeklärte Stadt, bürgerliche Stadt. So. Aber im Gegenteil, ich glaube, es würde nichts wäre vergleichbar,
oder? Ich glaube schon, dass das noch ziemlich Aufruhr bringen würde, ja.
Total.
Das glaube ich auch.
Der Optimismus, Sie haben gesagt, das hängt also mit zusammen, dass Sie in Hamburg, ich höre ein Flugzeug wieder hier. In Flugzeug, man denkt so, das ist so ein Geräusch, dass ich lange nicht mehr im Flugzeug.
Ein Geräusch ist einfach Normalität. Aber ich habe mich inzwischen dran gewöhnt, keine Flugzeuge mehr
zu hören. Deshalb, dass ich dachte, ein Flugzeug? Ist die 7-Tage-Inzidenz weiter gesunken? Also hat das hat damit zu tun, dass Sie Pastor in Hamburg sind? Also eine besondere Stadt? Und dann Hauptpastor in Michel? Allein das reicht schon, um immer optimistisch zu sein und nach vorne zu blicken?
Ich war auch schon optimistisch, bevor ich Hauptpastor Michel wurde. Ich glaube, es liegt auch in meinem Naturell. Ich bin immer schon ein sehr optimistischer Mensch gewesen, weil ich plane gern, ich freue mich auf Dinge und erwarte immer Besseres.
Okay. Und welche Rolle? Aber ich dachte, dass irgendwie müssen wir jetzt die Kurve zum Glauben kriegen. Also
ja, das wollte ich gerade sagen.
Also, okay,
genau. Es hat was mit meiner Haltung zu tun zum Leben. Und ich fühle mich getragen einfach in meinem Leben von meinem Glauben. Ich fühle mich getragen von Gott und sage mir, also tiefer als in seine Hände kann ich nicht fallen. Und natürlich gibt es auch Zeiten, in denen ich nicht optimistisch bin. So, aber es überwiegen diese anderen Zeiten, dass ich mich auf Ziele freue, die wir verwirklichen möchten, und dass ich in meinem Leben gehalten bin und ein Ziel meines Lebens habe, glaube ich, das ist etwas Wichtiges. Ich habe keine Angst vorm Tod, ich habe keine Angst vorm Sterben. Und
warum nicht?
Weil ich wirklich gewiss bin, dass ich da nur durch ein Tor gehe.
Okay, und dann?
Und dann kommt etwas, was ich nicht
kenne. Was Sie vielleicht kennen, was Sie nur nicht mehr erinnern.
Möglicherweise,
man weiß es nicht.
Möglicherweise, aber was ich nicht mit dem beschreiben könnte, was mir heute als Bildern vor Augen steht. Ich glaube, es ist so anders. Es gibt ja diese schöne Geschichte, die habe ich mal bei Thielicke gelernt, als er im Michel predigte und ich da als Jugendlicher auf den Stufen am Michel saß, in dieser rappelvollen Kirche. Da erzählte er die Geschichte von zwei Mönchen, die sich überlegten, wenn sie sterben, wollte der eine dem anderen nachts im Traum erscheinen und sagen, ob es so ist, wie sie sich's vorgestellt haben, oder ob es anders ist, als sie sich's vorgestellt haben. Und wenn es so ist, damit das alles knapp geht bei diesen Träumen, wenn es genau so ist, dann sollte er sagen totaliter, wenn es anders ist, aliter, weil sie ja nun schließlich Latein gesprochen haben. Der eine stirbt und der andere ist ganz aufgeregt, legt sich ins Bett, hat den Traum und erscheint und der Typ sagt totaliter, aliter. Völlig anders. So. Und das ist einfach, da ist was dran an dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, das ist auch das Spannende, finde ich. Sich überraschen zu lassen an der Stelle.
Letzte Frage. Gibt es eigentlich bei Hauptpastor, gibt es da irgendwie eine Altersgrenze?
Ja, ganz normal.
Ganz normal.
Allen anderen Pastoren auch. Früher wurden sie also sozusagen wie der Papst mit den Beinen, mit den Füßen zuerst rausgetragen. Und wenn sie tüdelig wurden, dann haben sie schon mal abtreten müssen. Nee, also ich werde nach dem derzeitigen Plan, wir sind ja mit 67 gestaffelt, genau. Also ich werde mit 66 und 4 Monaten am 28. Februar 2027.
Wieso wissen Sie das?
Das habe ich neulich zufällig gesehen, weil meine Kollegin diese Ruhestandsdaten auch hat ausdrucken lassen. Das steht ja alles genau fest bei der Kirche. Insofern, ich dürfte dann länger machen bis 70, aber nicht am Michel, sondern dann irgendwo anders.
Warum nicht am Michel dann?
Das ist irgendwie eine Regelung. Dann soll man im Ruhestand, soll man dann den Platz für andere machen und woanders hingehen. Was weiß ich, nach Mecklenburg aufs Dorf oder nach Pommern oder wo auch immer hin. Aber das überlege ich mir nochmal haargenau. Ich hätte auch andere schöne Dinge, die ich machen könnte.
Sie bleiben in Hamburg?
Ja, das auf jeden Fall. Wohin sollte man sonst
gehen? Also ich habe gute Laune. Wir freuen uns jetzt aufs Osterfest.
Ja,
wir freuen uns aufs Osterfest und danach wird alles gut. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.